ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
Hi, ich bin Viktoria Reichelt. Schön, dass ihr auch in dieser Folge von Militär und Macht mit dabei seid. Und wenn ihr mögt, dann folgt uns doch gerne und bewertet diesen Podcast. So bleibt ihr auf dem Laufenden, was den Krieg in der Ukraine angeht. Da passiert nämlich zurzeit einiges. Diese Woche war für die Ukraine eine besonders kritische. Denn Putins Truppen rücken vor. Russland hat verkündet, zwei Ortschaften in den Regionen Charkiw und Donetsk erobert zu haben. Die ukrainischen Truppen sind in der Defensive. Zwar erreicht die lang ersehnte Militärhilfe, die die USA beschlossen hatten, langsam die Ukraine, doch reicht das? Kommen die Waffen noch rechtzeitig an? Und wie geht die ukrainische Führung mit dem Mangel an Soldaten um? Darüber habe ich in dieser Woche mit dem Militärexperten Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer gesprochen. Mit ihm habe ich auf einen Teil der Front bei Bachmut, genauer gesagt bei der Stadt Chassiv-Yar, geschaut. Dort liegt ein Kanal, den die Russen gerne überschreiten wollen. Ich habe Oberst Reisner gefragt, wie lange die Ukrainer dort überhaupt standhalten können.
In Chassiv-Yar haben wir folgende Situation. Wir sehen, dass die russischen Truppen versuchen, diesen von ihnen bereits auch im Beitrag gezeigten und genannten Kanal zu überschreiten. Dieser Kanal verläuft an drei Stellen zu jeweils ca. 500 bis 1000 Meter unterirdisch. Und diese drei übergünstigen Übergangsstellen, diese versuchen die Russen quasi jetzt gerade einzunehmen. Das Ziel ist es, über diese drei Übergangsstellen hinweg anzugreifen und das Höhengelände westlich des Kanals Chassiv-Yar in Besitz zu nehmen und von diesem Höhengelände aus quasi das umliegende Gelände zu beherrschen und gleichzeitig eine Bereitstellung zu haben für mögliche weitere Operationen Richtung Westen in die weitere Tiefe der ukrainischen Verteidigungsstellungen.
Inwiefern ist denn diese Situation mit diesem Kanal besonders?
Der Kanal ist faktisch ein künstliches Geländehindernis, das die Einsatzführung der ukrainischen Streitkräfte begünstigt. Er wirkt quasi faktisch wie ein mit Wasser gefüllter Panzergraben, über den die Russen kaum tatsächlich bzw. nur unter Einsatz von Pioniergerät antreten können. Darum der Kampf um diese drei Stellen, hart nordostwärts bzw. ostwärts und südostwärts von Chassiv-Yar. Man sieht das sehr gut an den russischen Angriffsspitzen, die auf diese drei Übergangsstellen abzielen. Wenn man diese in Besitz nimmt, versucht man in weiterer Folge mit mechanisierten Kräften diese Räume zu überwinden, diese künstlichen Brücken über den Kanal und weiter Richtung Höhen Chassiv-Yar anzugreifen.
Wir gucken mal jetzt auf die Situation weiter südlich bei der Stadt Avdijivka. Genauer gesagt, wir gucken so ein Stück nordwestlich von Avdijivka. Da sehen wir auch bei unserer Karte, die wir haben, die Zuglinie eingezeichnet. Auch das ist ein Frontabschnitt, über den es sich gerade zu sprechen lohnt. Und zwar mit Herrn Reisner, den wir jetzt gerade zwischenzeitlich verloren haben. Ich hoffe, er ist mir gleich wieder zugeschaltet, um mit uns diese Frontabschnitte zu analysieren. Wir gucken mal. Sonst gucke ich so lange mal in den Chat, was ihr schon für Fragen zum Thema habt. Aber da ist Herr Reisner mir schon wieder zugeschaltet. Herr Reisner, wir gucken mal auf eine zweite Karte, auf einen Frontabschnitt bei der Stadt Avdijivka. Das ist weiter südlich als der Frontabschnitt, den wir eben gesehen haben. Lassen Sie uns mal gucken. Da sehen wir jetzt auch eine Zuglinie eingezeichnet. Was passiert dort an diesem Frontabschnitt aktuell?
Avdijivka ist der Bereich, der quasi eigentlich sich noch verheerender momentan darstellt für die Ukraine. Warum? Warum nehme ich hier das Wort verheerend? Weil es hier in den letzten knapp drei Wochen gelungen ist, der russischen Seite die ukrainischen Verzögerungsstellungen nordwestlich von Avdijivka zu überwinden und bereits in die zweite Verteidigungsstellung der Ukraine einzubrechen. Man erkennt, dass die Russen über die letzten Tage und über die letzten 14 Tage faktisch es immer mehr geschafft haben, den Einbruchsraum auszuweiten, ähnlich wie das auch intendiert ist im Raum Chassiv-Yar. Und die Ausweitung dieses Einbruchsraums bringt mit sich eine mögliche Bereitstellung weiterer Kräfte mit dem Angriff Richtung Westen. Das heißt, die Situation ist dort so, dass die Ukraine versuchen müsste, mit kampfkräftigen Reserven durch zumindest lokale Gegenstöße diesen Einbruch wieder zu bereinigen. Das gelingt aber zurzeit den ukrainischen Streitkräften nicht, obwohl sie dort unter anderem eine ihrer Elitebrigaden eingesetzt haben, die sogenannte 47. Mech-Brigade, die unter anderem zumindest mit einer Kompanie knapp 10 Kampfpanzern M1 Abrams ausgestattet waren.
Woran liegt es, dass es den ukrainischen Truppen dort gerade nicht gelingt?
Ja, in beiden Fällen, also bei Bakhmut und auch bei Avdijivka, liegt es vor allem daran, dass gewisse Fähigkeiten der Ukraine nicht mehr zur Verfügung stellen und darum die große Hoffnung auch hinsichtlich der Hilfslieferungen. Wir haben in diesen Schwergewichtsräumen einen Einsatz von 10 russischen Artilleriegranaten auf eine ukrainische. Diese Artilleriegranaten sind deswegen wichtig, weil damit die Ukraine in der Lage wäre, die russischen Verbände auf eine gewisse Distanz zu halten. Das gelingt nicht, darum können die Russen Verbände zusammenziehen, Kampfpanzer, Kampfschützenpanzer und in den Angriff übergehen. Was die Ukrainer verfügbar haben, ist vor allem der Einsatz von sogenannten First-Person-View-Drohnen. Mit diesen können sie im Nahbereich diese antretenden russischen Fahrzeuge zerstören. Und das hält die Russen quasi noch auf Distanz. Aber das Dilemma besteht hier vor allem im Einsatz der Artillerie, die nicht vorhanden ist. Das zweite Dilemma ist der Einsatz der russischen Gleitbomben. Auch hier hat die Ukraine nicht die notwendigen Fliegerabwehrsysteme kurzer und mittlerer Reichweite, um sich dagegen wehren zu können. Das heißt, faktisch ist es für die Russen möglich, sich mit diesen schweren Bomben mit einer Gewichtsklasse von bis zu 1500 Kilogramm den Weg frei zu bomben für den Angriff ihrer Truppen.
Ja, auf die fehlende militärische Unterstützung und auf die große Hoffnung der westlichen Unterstützung, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich würde gerne mit Ihnen noch auf einen dritten Frontabschnitt gucken, nämlich weiter im Westen auf die Region rund um Saporija und die Stadt Robotyne. Dort hatten die Ukrainer im Herbst letzten Jahres ja Erfolge erzielen können. Auch darüber haben wir berichtet. Die sind nicht mehr so stark vorhanden. Wie sieht die Lage dort aus, Herr Reisner?
Ja, dieser dritte Frontabschnitt ist in Zusammenhang zu sehen mit der letztes Jahr gescheiterten ukrainischen Sommeroffensive, die am 4. Juni begonnen hat. Und hier war es so, dass bei Rapotinia den Ukrainern der tiefste Einbruch gelungen ist. Ein Einbruch quasi über die Gefechtsvorpostenlinie der russischen Streitkräfte hinaus in die erste Verteidigungsstellung der Russen. Hier hat man also sehr große Hoffnung gesetzt auf einen möglichen Durchbruch in Richtung Tokmak und in Richtung Asowsches Meer. Der ist quasi faktisch nicht gelungen. Jetzt ist die Situation völlig umgekehrt. Die Russen erobern Stück für Stück dieses Einbruchsraumes zurück. Sie haben bereits die erste Verteidigungsstellung wieder in Besitz und sind dabei, gerade in Rapotinia selbst zu kämpfen. Das heißt, sie sind dabei, den Erfolg der Ukraine letztes Jahr wieder zu bereinigen.
Ja, also wir haben jetzt deutlich mehr Bewegung an der Front als schon zuvor. Und dazu haben wir direkt eine Frage aus der Community. Es fragt jemand, wird die aktuelle russische Offensive, die Sie da gerade beschrieben haben an den Karten, wieder ermüden oder schafft es Russland, genügend Ressourcen laufend nachzuschieben?
Wir sehen jetzt gerade die Phase 6 dieses Krieges. In der Phase 6 passieren zwei Dinge gleichzeitig. Einerseits ist es die zweite strategische Luftkampagne der russischen Luftwaffe gegen die kritische Infrastruktur der Ukraine mit dem Ziel, diese abzunutzen. Und das zweite ist eine Landoperation, die sogenannte zweite russische Winteroffensive, die jetzt gerade kulminiert. Hier ist es das Ziel, eine günstige Ausgangsposition zu schaffen, einen günstigen Bereitstellungsraum für die erwartbare Sommeroffensive, von der auch General Budanov, der Leiter des ukrainischen Militärdienstes, gesprochen hat. Das heißt, die Russen versuchen, die Voraussetzungen zu schaffen, in diese nächste Offensive, in die vermutete Sommeroffensive, in die Phase 7 überzugehen. Hinzu kommt, dass wir morgen den 9. Mai haben, in Russland den Tag des Sieges. Und man sieht ganz klar, wie auch in den vergangenen Jahren, dass hier der politische Druck sehr groß ist, auf das Militär Ergebnisse zu erzielen. Darum auch die Vehemenz der Angriffe an den von uns besprochenen Frontabschnitten.
Putin lässt also weiterhin das ukrainische Militär bombardieren. Doch auch vor der Zivilbevölkerung macht er nicht Halt. Kürzlich wurde in der Ukraine das orthodoxe Osterfest gefeiert. Ein weiteres Fest in Zeiten des Krieges. Was macht die russische Offensive mit den Ukrainerinnen und Ukrainern? Mein Kollege Luc Qualpot war im Osten des Landes, in der Stadt Pokrovs unterwegs und hat mit den Menschen gesprochen.
Also zum einen muss man sagen, es harren doch sehr viele Menschen noch aus. Pokrovsk hatte mal, ja, man kann sagen, fast 100.000 Einwohner und es sind mindestens noch 50.000, 60.000 da. Man würde vermuten, so nah wie die Front ist, das sind etwa 25, 30 Kilometer, hätten sich mehr Leute aufgemacht und in Sicherheit gebracht. Aber die Menschen wollen da bleiben, sie haben da ihr Leben, ihr Zuhause und sie hoffen einfach. Aber es ist nicht entgangen, natürlich auch uns nicht entgangen in den Gesprächen, dass man sehr viel größere Besorgnis in den Gesprächen mit den Menschen dort hört als noch vor wenigen Monaten. Zum Beispiel das Osterfest. Wir waren am Ostersonntag da. Orthodoxe Ostern wurden am vergangenen Wochenende gefeiert. War die Michaelskirche dort in Pokrovsk, ich sag mal, sehr, sehr stark gefüllt. Und auch der Priester dort sagte uns, es seien wesentlich mehr Menschen da als in den anderen Jahren. Das zeugt auch ein wenig von der Sorge, von der Besorgnis der Menschen dort. Man kriegt ja auch mit, die Menschen, Pokrovsk ist ein Umschlagplatz auch für Soldaten. Die Menschen hören, was die Soldaten erzählen. Es geht enorm blutig zu an der Front. Viele Gefallene auch. Das sind sehr, sehr blutige Schlachten, wirklich um jedes Haus wird da gekämpft. Und man hört natürlich, dass die Russen vorrücken. Und das heißt, die Stimmung ist ziemlich gedrückt.
Und dieser Krieg geht ja jetzt schon eine ganze Weile. Die Militärhilfen aus den USA sind freigegeben. Sie sind aber noch nicht richtig sichtbar an der Front. Wie blicken denn so Soldaten wie die, mit denen du gesprochen hast, dort auf diese Zurückhaltung, dieses Zögern im Westen?
Ja, wir haben das ja eben im Gespräch mit dem Experten auch gehört. Die Soldaten sind müde, das muss man sagen. Sie sind erschöpft. Das hat mit der Truppenstärke zu tun. Es gibt viel zu wenig Entsatz. Die Rotation, also das Auswechseln der Soldaten in vorderster Frontlinie, das dauert viel zu lange. Teilweise kämpfen dort einzelne Verbände schon über 100 Tage am Stück. Das heißt, die sind wirklich erschöpft. Die sind durch. Und das eine ist das Material. Wir haben das eben gehört, es fehlt wirklich dramatisch an ganz klassischen Dingen wie Artilleriemunition, also einfach Granaten, die man in den Mörser reinhaut. Aber das andere ist wirklich tatsächlich Soldaten. Sie brauchen für einen solchen Krieg, für einen solchen Stellungskrieg Soldaten. Und es gibt einfach nicht in ausreichendem Maße vor allen Dingen bestens geschulte und kampferprobte Verbände, die vorne an vorderster Linie kämpfen können. Und das wird ein Problem werden für die Ukraine. Und das merkt man auch, je näher man an die Front kommt, in den Gesprächen mit den Menschen dort. Die Menschen spüren das und sie haben eben Angst. Angst, dass sich das Blatt wenden könnte, wenn Russland in einer Welle nach der anderen eben Soldaten an die Front bringt und möglicherweise diese Sommeroffensive bevorsteht. Also das ist ein sehr mulmiges Gefühl, dass die Menschen dort in unmittelbarer Frontnähe haben.
Ja, und dieses Problem, das du gerade ansprichst, dass es an Soldaten fehlt, dazu gab es heute eine Meldung, nämlich dass die Ukraine angesichts dieses Mangels künftig auch Strafgefangene zum freiwilligen Militärdienst zulassen will. Das ist gar nicht das erste Gesetz in die Richtung. Man hat ja zum Beispiel schon das Wehrpflichtalter gesenkt oder die Erfassung von wehrpflichtigen Männern verbessert. Wie wirkt dieser Schritt jetzt auf dich?
Also auf mich persönlich wirkt das alles etwas unvorbereitet und schlecht vorbereitet, muss man sagen. Und ich glaube, viele Menschen hier in der Ukraine sehen das auch so. Die Kritik jedenfalls an der Regierung wird deutlicher und auch lauter. Wir hatten ja zu Anfang des Krieges hier eine sehr, sehr geschlossene öffentliche Meinung hinter der Regierung. Auch die Opposition hat sich eingereiht. Das sei nicht der Moment, um jetzt politische Spielchen zu machen, hieß es anfangs des Krieges. Aber das ändert sich langsam. Also die Regierung steht durchaus in der Kritik hier. Zum Beispiel bei der Mobilisierung, wo viele Ukrainerinnen und Ukrainer den Eindruck haben, das wurde schlichtweg verpennt, sage ich mal. Sie hätten viel früher anfangen sollen, neue Verbände zu mobilisieren. Das wurde lange hinausgezögert. Und dieses Gesetz, von dem jetzt gerade die Rede ist, oder diese Bestimmung, die ist noch nicht kommentiert worden hier. Aber wir haben ja auch gesehen bei den Auslandsukrainern, denen die Pässe weggenommen werden beziehungsweise nicht erneuert werden sollte. Das sind doch ein Stück weit verzweifelte Maßnahmen, die eben auf diesen enormen Mangel hinweisen. Die Ukraine hat ein großes Problem damit, kampferfahrene Soldaten an die Front zu bringen.
Ja, und über genau diesen ukrainischen Mangel an Soldaten, die Wege, die die ukrainische Regierung da gerade geht, aber auch über den Mangel an militärischem Gerät, darüber sprechen wir jetzt nochmal mit Oberst Reißner, der mir wieder zugeschaltet ist. Wie bewerten Sie denn diese aktuelle Aktion, um doch noch mehr Soldaten an die Front zu bekommen?
Ja, das ist das, auf das ukrainische Offizielle, ukrainische Generäle auch in den letzten Wochen und Monaten immer hingewiesen haben. Ich nehme hier als Beispiel General Skibitzki, den stellvertretenden Leiter des ukrainischen Militärnachrichtendienstes, der gesagt hat, dass ihnen bewusst war, dass das Monat April und Mai sehr hart werden. Das ist auch der Grund, warum Präsident Zelensky mit Vehemenz gefordert hat, eine Unterstützung vor allem aus Europa und aus den USA, wo dann ja faktisch die Zusage auch erzielt worden ist. Jetzt wartet jeder auf das Eintreffen dieser Munitions- und Waffensysteme. Die Frage ist, kommen sie rechtzeitig? Und man sieht, dass die Ukraine im Moment versucht, durch das Umschichten von lokal verfügbaren Reserven an den Brennpunkten der Front den Soldaten das zur Verfügung zu stellen, was sie brauchen. Aber es reicht faktisch nicht aus. Ich habe vorher schon das Beispiel genannt mit der Munition. Hier ein Beispiel, der tschechische Präsident Pavel hatte so jetzt vor kurzem hören lassen, dass von der Initiative der Tschechen ca. 180.000 Schuss im Juni erwartet werden. Wir haben jetzt einen Munitionsverbrauch von ca. 6.000 Schuss pro Tag von der Ukraine. Das heißt, das wären knapp 30 Tage, mit denen man durchhalten könnte. Aber Juni ist möglicherweise erst faktisch in einem Monat. Und bis dorthin müssen die Ukrainer aushalten und sie versuchen, das mit allen Mitteln, Munition an die Front zu bekommen, Soldaten an die Front zu bekommen, schwere Waffen an die Front zu bekommen, Fliegerabwehr verfügbar zu machen.
Ja, und jetzt gucken natürlich alle ganz gespannt auf das große Paket aus den USA. Das ist freigegeben, aber wir haben es jetzt schon mehrere Male analysiert heute Abend. So richtig viel davon zu sehen ist noch nicht. Und das bewegt auch unsere Community. Hier fragt jemand, warum läuft diese westliche Logistik so verzögert? Herr Reißner, können Sie uns das erklären?
Das ist die entscheidende Frage. Hier gibt es mehrere Gründe, die möglicherweise zur Ursache zu sehen sind. Ein Grund könnte sein, dass die Hilfslieferungen gerade beim Eintreffen sind, man zurzeit noch versucht, genau Ziele abzuwägen und diese dann auch quasi anzugreifen. Der zweite Grund könnte sein, dass bereits das Eintreffen dieses Systems erfolgt ist, wie auch die ersten Einsätze sehen. Tatsächlich ist es so, dass in den letzten Tagen es immer wieder auch Berichte über ATACMS, das sind diese Boden-Boden-Raketen, quasi stattgefunden haben, aber die Wirkung ist nicht die gewünschte. Was meine ich mit Wirkung? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Im Sommer 2022 war es so, dass das von den USA gelieferte System HIMARS, das ist dieser Mehrfachraketenwerfer mit einer Reichweite von knapp 70 Kilometer, tatsächlich mit derartiger Vehemenz eingesetzt worden ist, dass diese damals 18 gelieferten Fahrzeuge auf der russischen Seite für Chaos und Neuordnung gesorgt haben. Und das hat den Ukrainern damals Zeit gegeben und man hat gesprochen von einem sogenannten HIMARS-Effekt. Das heißt, man erwartet jetzt auch einen ähnlichen ATACMS-Effekt, aber er kommt faktisch nicht. Und jetzt bin ich wieder bei den Gründen. Es könnte auch sein, dass mittlerweile die Störmaßnahmen der Russen sehr effektiv sind. Das wissen wir auch aus öffentlichen Berichten. Zum Beispiel nehmen wir Artilleriegranaten, da gibt es das System Excalibur. Am Beginn des Krieges eine Trefferwahrscheinlichkeit von 70%, jetzt mittlerweile nur 6%. Oder auch das von mir genannte System HIMARS. Hier weiß man, dass also ca. nur 50% der Raketen nicht quasi durch die Russen gejammt werden können und ein Teil davon bis zur Hälfte quasi faktisch abgeschossen werden durch Fliegerabwehrsysteme der Russen. Das heißt, die Wirkung nimmt rapide ab, weil die Russen in der Lage sind, über sich die Zeitachse entsprechend anzupassen. Im Moment kann man davon ausgehen, dass bereitgestellte Pakete in die Ukraine geliefert worden sind. Nur die Erfolge, die müssen messbar sein. Und messbar würde bedeuten, ein Nachlassen der russischen Offensive, ein Aufhören der Kämpfe im Sinne von einem Vormarsch der russischen Truppen. Und das sehen wir momentan nicht.
Ja, wir sehen das noch nicht und deswegen bewegen sich die russischen Truppen ja auch derzeit so, wie sie es tun. Man fragt sich ja da, sollten diese Lieferungen jetzt ankommen und auch sichtbar an der Front werden? Ist dieser Rückschritt, in den die Ukraine sich da gerade hineinbegibt, überhaupt dann noch aufholbar?
Das ist die nächste entscheidende Frage. Ich habe am Beginn des Jahres darauf hingewiesen, auch in Referenz auf die von den Ukrainern angekündigte Strategie der Defensive, dass dieses Jahr einen Kulminationspunkt mit sich bringen wird. Einen Punkt, an dem sich entscheiden wird, wie dieser Konflikt weiter verlaufen wird. Wenn es also nicht gelingt, der Ukraine nachhaltig die Angriffe der Russen zum Ende zu bringen, dann kann es sein, dass möglicherweise bereits ein irreparabler Schaden auch an der Struktur der Streitkräfte, an den eingesetzten Soldaten steht und es möglicherweise zu einem weiteren Zurückweichen kommt, im schlimmsten Fall sogar zu einem Dammbruch, wenn es zu einem völligen Versiegen von Unterstützungsleistungen aus dem Westen kommt. Man muss also hier verstehen, dass entscheidend ist, dass diese Lieferungen des Westens hier die Ukraine maßgeblich unterstützen, das Land, und zwar das, was man bereits befreit hat, quasi zu verteidigen im Wesentlichen und möglicherweise mit weiteren Unterstützungsmaßnahmen auch wieder in die Offensive gehen. Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel. Die USA haben 31 Stück M1 Abrams Kampfpanzer geliefert. Von einem wirklich signifikanten Unterschied könnte man sprechen, wenn sie 310 Stück geliefert hätten, dann würde es zumindest die Defensive unterstützen. Um wieder in die Offensive gehen zu können, bräuchten wir 3.100 Stück. Denn auf der anderen Seite, die russische Seite, gehen wir von ca. 3.000 Kampfpanzern aus, 7.000 Kampfschützenpanzern, 5.000 Artilleriesystemen, 1.200 Raketenwerfern. Diese Systeme müssen alle niedergekämpft werden und dazu brauchen die Ukrainer Waffen.
Ja, und zu dieser Situation, wie sie sich gerade darstellt, gibt es einige Fragen aus der Community. Hier ist eine Frage, die sagt, ist es möglich, dass die Lieferungen bereits angekommen sind, aber die Ukraine aus taktischen Gründen die Waffen noch nicht einsetzen, beispielsweise um die Russen zu Aktionen zu verleiten?
Das wäre durchaus vorstellbar, aber aufgrund der Situation und der Situation im Sinne von einer wirklichen Herausforderung für die ukrainischen Streitkräfte wäre spätestens jetzt der Moment, wo man ganz gezielt Gefechtsstände, wo man Logistikknotenpunkte oder ähnliches angreifen müsste, so wie das auch passiert ist 2022 im Sommer durch den Einsatz des HIMARS. Es gibt auch klare Indikatoren dafür, dass ATACMS, das sind diese Boden-Boden-Raketen, von denen ich gesprochen habe, bereits eingesetzt worden sind. Aber die Erfolge dürften also offensichtlich überschaubar sein. Man kann davon ausgehen, dass man hier also sehr sorgsam damit umgeht, mit den Waffensystemen, die man hat, weil sie einfach nur sehr begrenzt sind. Und natürlich auch die Zielauswahl, die sorgfältig hier eine Rolle spielt. Aber wie gesagt, man braucht diese messbaren Effekte, um tatsächlich davon zu sprechen, dass es zu einem nachhaltigen Erfolg der ukrainischen Waffensysteme an der Front gekommen ist.
Ja, Sie sprechen gerade an, ATACMS, das ist auch was die Community bewegt. Hier fragt jemand, wie schätzen Sie ganz generell die Wirkung von ATACMS ein? Können Sie uns das nochmal erklären?
Ja, wir haben also zwei tatsächliche dokumentierte Einsätze von ATACMS in den letzten Monaten. Hier wurde damals die älteste Version eingesetzt, jene Version, die man als Cluster Gefechtskopfversion bezeichnen kann. Das heißt, was im Prinzip eine Flächenwaffe. Das Interessante an dieser ältesten Version ist jene Version, die eigentlich nicht mit der GPS fliegt, sondern mit quasi einem System, das man also quasi mit einem Geiselkompass vergleichen kann. Das heißt, das ist also nicht anfällig gegen Störmaßnahmen und eine Cluster-Version braucht auch nicht die hohe Präzision, weil sie eher eine Flächenwirkung entwickelt, zum Beispiel gegen abgestellte Hubschrauber und Ähnliches. Die neueren Versionen mit der höheren Reichweite, hier ist das Problem möglicherweise der Störmaßnahmen, von denen ich vorher schon gesprochen habe. Und hier gibt es zwei Indizien, dass bereits ETCAMs auch eingesetzt worden sind aufgrund vorhandener Bilder von Trümmerteilen. Aber man sieht also nicht einen massierten Effekt, wie das in den anderen beiden Fällen in den letzten Monaten passiert ist. Da hat man also sofort gesehen, dass der massierte Einsatz von ETCAMs sehr wohl einen Unterschied macht. Das war also einmal im Raum südlich von Rapotinje, wo man zum Beispiel einen russischen Hubschrauber-Landeplatz angegriffen hat und wo man gesehen hat, dass es sofort gelungen ist, einige Hubschrauber zu zerstören. Und genau diese Bilder bräuchte man, um zu sagen, man sieht also hier einen wirksamen Effekt, aber faktisch müsste es zu einem Nachlassen der Angriffe an der Front kommen, um zu sagen, diese Waffenlieferungen haben bereits einen Unterschied gemacht und das ist nicht der Fall.
Ja, und von dem Umfang des Pakets der USA kommen wir auch ein bisschen auf die Rolle, die Europa dabei spielt. Hier fragt nämlich jemand, ist dieses Waffenpaket der USA groß genug, um Europa genug Zeit zu verschaffen, die Rüstungsproduktion zum Laufen zu bekommen?
Ja, hier gibt es in der einschlägigen Szene unterschiedliche Ansichten zu diesem Thema. Ich denke, man kann also hier davon ausgehen, dass die 61 Milliarden Dollar faktisch der Ukraine Zeit verschaffen bis zur amerikanischen Wahl. Und zwar in einer defensiven Ausrichtung, so wie die Ukraine sich das auch vorgenommen hat. Es gibt zwar die Aussage von hohen amerikanischen Offiziellen, die auch sagen, dass die Ukraine damit bereits in der Lage wäre, in die Offensive zu gehen. Aber wenn man bedenkt, was also alles an Ressourcen notwendig ist, quasi um tatsächlich in die Offensive zu gehen, denken Sie zum Beispiel daran, auch der baldige zu erwartende Einsatz der F-16. Hier muss die Infrastruktur gebaut und ausgebaut werden. Hier sind Waffensysteme zusätzlich zu liefern, Luft-Boden-Waffensysteme, Luft-Luft-Waffensysteme. Und natürlich auch die Landstreitkräfte müssen quasi neu aufgestellt werden. Wir wissen, dass die neu aufgestellten Brigaden der Ukraine zum Teil nur Infanteriebrigaden werden, weil sie kein mechanisiertes Gerät verfügbar haben. Und damit fließt wieder sehr, sehr, sehr viel Geld quasi in diese Ressourcenbereitstellung, um quasi tatsächlich wieder in die Offensive zu gehen. Das heißt, möchte man, dass die Ukraine weiter diesen Krieg führen kann und in die Offensive geht zur Befreiung ihres Landes, dann muss die Unterstützung signifikant zunehmen. Und man muss es auch alles tun, damit diese Maßnahmen und das gelieferte Gerät nicht wieder zerstört wird auf dem Weg zum nächsten Schritt. Nehmen wir zum Beispiel Fliegerabwehrsysteme. Hier ist immer noch das größte Problem. Wir haben auch diese Nacht quasi wieder einen schweren, massiven Angriff erlebt auf die kritische Infrastruktur. Die wird quasi vor unseren Augen zerschlagen, weil die Ukraine kaum Fliegerabwehrsysteme hat, um sich zu wehren. Und das sei es ja auch hier gesagt, Fliegerabwehrsysteme haben rein einen defensiven Charakter. Man muss also keine Angst haben, dass eine Patriot-Batterie möglicherweise Ziele in Russland bekämpft. Hier geht es rein um den Schutz der ukrainischen Bevölkerung als solches.
Ja, und um aus der Defensive der Ukraine mal so ein Stück rauszugehen, es gibt ja schon noch Erfolge, die Ukraine hat. Jetzt gab es zuletzt im russisch besetzten Luhansk einen ukrainischen Angriff auf ein Öldepot. Man fragt sich aber trotzdem, wie viel bringen solche Erfolge derzeit noch?
Hier gibt es das Prinzip der Massierung oder der Saturation. Sie müssen also derartige Angriffe in einer hohen Frequenz über mehrere Wochen durchführen, um tatsächlich einen Effekt zu erzielen. Sonst bleiben sie einzelne singuläre Effekte, die zwar spektakulär aussehen, aber keinen nachhaltigen Erfolg mit sich bringen. Ich möchte auch an dieser Stelle andere Erfolge erwähnen. Wir haben also vor kurzem wieder gehört, dass die Ukraine versucht, im Süden bei Kherson durch Einsätze der Marineinfanterie verschiedene Brückenkopfe zu bilden. Diese Maßnahme dient vor allem dazu, die Russen zu zwingen, Ressourcen umzuschichten, also zum Beispiel Gleitbomben in Kherson einzusetzen und nicht in den Schwergewichtsräumen. Wir wissen auch, dass die Ukraine faktisch das westliche Schwarze Meer beherrscht durch den Einsatz von unbemannten Drohnen, Überwasserdrohnen. Hier gab es auch vor kurzem den Versuch eines Angriffes auf die Brücke über die Straße von Kertsch, der aber gescheitert ist. Das Problem ist auch hier die nicht vorhandene Massierung der Kräfte. Und damit haben wir genau die Herausforderung, dass die Ukraine die Systeme, die sie hat, immer wieder einsetzt, manchmal Erfolge hat, aber nicht durchschlagend wirken kann, weil diese Massierung faktisch fehlt.
Wir haben hier nochmal eine Frage zu den ukrainischen Kernkraftwerken. Da fragt jemand, ob die eigentlich hinreichend vor Angriffen aus der Luft geschützt sind aktuell.
Hier kommt es natürlich ganz klar auf die Intensität dieser Angriffe an. Der Einsatz einer kleinen First-Person-View-Drohne gegen ein Kernkraftwerk hat nur einen überschaubaren Schaden. Der Einsatz eines Marschflugkörpers an der richtigen Stelle kann möglicherweise eine nukleare Katastrophe auslösen. Im Moment ist es so, dass die Kriegsparteien, so scheint es zumindest den Eindruck zu machen, und das wird auch von internationalen Organisationen überwacht, sich so weit zurückhalten, dass Kernkraftwerke zwar immer wieder Spielball sind, vor allem im Informationsraum, Stichwort Angriffe, die auch immer wieder stattfinden, aber nicht in einer Art und Weise, dass es zu massiven Beeinträchtigungen kommt, die massiven Schaden auslösen würden. Ich denke, dass beide Kriegsparteien hier wissen, dass das wirklich ein Spiel mit dem Feuer wäre und ein Extremfall, den man so vermeiden möchte.
Und ich würde gerne nochmal auf etwas Bezug nehmen, was wir am Montag vernommen haben. Da gab es aus Russland nochmal nukleare Drohgebärden. Es kam zu einer angekündigten oder einer Ankündigung von Tests nuklearer Waffen. Wie bewerten Sie das? Ist das auch etwas, was jetzt symbolisch nochmal am Montag passiert ist vor der Vereidigung von Präsident Putin? Oder wie müssen wir das bewerten?
Wir haben also jetzt gerade auch in der russischen Propaganda eine Kulminationsphase. Das sehen wir daran, dass am 7. die Inauguration von Präsident Putin stattgefunden hat, die inszeniert worden ist und im Vorfeld bereits wurde das eingeleitet. Durch den massiven Druck der Politik auf das Militär, auf das Russische quasi Erfolge zu erzielen, aber auch zum Beispiel durch den Umstand von Drohungen mit Atomraketen und Ähnliches. Und der Höhepunkt, den sehen wir quasi morgen am 9. Mai mit der Parade am Roten Platz und Ähnliches. Sie müssen aber verstehen, dass das also ganz gezielte Maßnahmen sind, auch im Informationsraum. Also Drohungen, die man ausspricht und als Teil der hybriden Kriegsführung verwendet, um den Westen zu beeinflussen und auch die USA, wo also versucht wird, auch dagegen zu halten. Denken Sie an die Ankündigung, Frankreichs Truppen in die Ukraine zu schicken und so weiter und so fort. Das ist der Versuch, hier entgegenzuhalten. Man weiß aber auch, dass hinter diesen Ankündigungen und Drohungen durchaus eine Wahrheit steckt. Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel. Denken Sie zurück an den Abzug der russischen Truppen aus dem Brückenkopf von Cherson 22. Hier weiß man, und das wurde auch in vielen amerikanischen Medien entsprechend dokumentiert, berichtet, dass damals die amerikanischen Nachrichtendienste davon ausgingen, dass möglicherweise die Russen überlegen, den Einsatz taktischer Nuklearwaffen durchzuführen. Und das hat dazu geführt, dass man also quasi hier versucht hat, etwas zurückzufahren mit den Maßnahmen, um das genau zu verhindern. Möglicherweise hat das auch ermöglicht, dann den überraschenden Abzug von 30.000 russischen Soldaten und 2.500 Fahrzeugen aus diesem Brückenkopf von Cherson. Das vergleiche ich immer mit Dünkirchen 1940. Und diese Soldaten waren es dann, die in Bakhmut eingesetzt worden sind und die eigentlich verhindert haben, dass eine damals bereits geplante dritte Offensive faktisch durchgeführt worden ist. Und wir wissen, dass die Russen sich dann 7 Monate faktisch eingegraben haben, möglicherweise als Ergebnis dieser Drohung mit dem Einsatz von Nuklearwaffen.
Und um nochmal auf der politischen Ebene zu bleiben, hier fragt jemand, glauben Sie denn, dass der wirkliche Ernst der Lage in der deutschen Politik angekommen ist?
Nun, es steht mir nicht zu bewerten, wie also der Ernst der Lage in der deutschen Politik wahrgenommen wird. Ja, ich fordere an dieser Stelle immer wieder auf, auch das deutsche Militär zu fragen. Jetzt ist der Moment, wo die Bevölkerung Vertrauen zu dem Militär entwickeln muss, so wie wir das auch in Österreich versuchen. Wir versuchen seit Beginn an transparent über die Lage zu berichten, offen und ehrlich, um der Bevölkerung zu sagen, seht her, wir haben eine ernste Situation. Es braucht nicht Panik ausbrechen, aber wir sollten uns darauf vorbereiten und es wäre gut, darauf zu achten, dass bei einer Eskalation im Sinne von Maßnahmen, die notwendig sind, Bevorratung, Ähnliches, dass wir wissen, was wir tun im Wesentlichen. Und um das geht es. Und meine Aufgabe ist es, das zu vermitteln. Zu sagen, seht her, die Lage ist ernst, wir haben eine historische Situation, wir wissen nicht, was richtig und was falsch ist, aber wir müssen uns darauf vorbereiten und wir müssen verstehen, dass diese Dinge einfach nicht vorbeigehen werden im Wesentlichen. Und jeder Staat ist gefordert, quasi hier die Maßnahmen zu treffen, die notwendig sind. Und das sind gesamtstaatliche Maßnahmen. Das Militär ist nur ein Teil davon. Hier geht es um den zivilen Sektor, hier geht es um den geistigen Sektor, geistige Landesverteidigung als Beispiel. Hier geht es aber auch um den wirtschaftlichen Sektor. Denken Sie an die Corona-Krise. Wir haben diskutiert, dass Bevorratung notwendig wäre. Was hat sich wirklich getan in dieser Zeit? Und das muss jetzt passieren, um die Bevölkerung zu schützen. Das ist die Pflicht. Darauf habe ich einen Eid geschworen.
Ja, und abschließend haben wir nochmal eine Frage, die so ein bisschen auf den Zusammenhang geht zwischen der westlichen Unterstützung und einer möglichen neuen ukrainischen Mobilisierung. Hier fragt jemand, könnte eine große und nachhaltige Waffenlieferung des Westens eine erneute ukrainische Mobilisierung abwenden oder bleibt Selenskyj da mittelfristig keine Wahl?
Das hängt, wie gesagt, von einigen Faktoren ab. Es hängt davon ab, ob diese gelieferten Systeme möglichst gleichzeitig kommen, damit sie auch gleichzeitig und alle ihre einzelnen Teilwirkungen entfalten zum Einsatz kommen können. Damit nicht das Gleiche passiert wie letztes Jahr bei der Offensive, wo zum Beispiel Landstreitkräfte im Einsatz waren, ohne die Unterstützung von Luftstreitkräften. Es kommt darauf an, ob es der Ukraine gelingt, neue Soldaten zu mobilisieren und vor allem diese gut auszubilden, damit sie das gelieferte Gerät bedienen können. Es kommt darauf an, ob es gelingt, dem militärisch-industriellen Komplex der Ukraine aber auch den unterstützenden Ländern des Westens, jene Ressourcen zu senden, und da spreche ich nicht nur von Munition, sondern auch von finanziellen Ressourcen, um den Rahmen zu schaffen, dass die Soldaten mit ihren Waffensystemen nachhaltig kämpfen können, Gelände in Besitz nehmen können, Gelände befreien können, Gelände halten können und nicht wieder zurückgeworfen werden, und dass im Hintergrund der Staat in der Lage ist, seine Macht weiter zu projizieren. Das sind die Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Wir können sehr schwer voraussagen, wie sich das entwickelt. Wir sehen nur mittlerweile nach 800 Tagen Krieg, dass zunehmend der Westen zaudert. Und man muss klar verstehen, Russland beobachtet es, und je mehr und intensiver der Westen zaudert, desto mehr steigt das Selbstvertrauen der Russen, die sich auf der Siegerstraße sehen. So ist die Situation.
Wie geht es im Krieg in der und gegen die Ukraine weiter? Diese Frage beschäftigt viele von euch und auch uns. Jede Woche analysieren wir deshalb die Lage an der Front, auch mit detaillierten Karten. Ihr könnt da mitdiskutieren und eure Fragen stellen. Immer donnerstags um 19.30 Uhr auf YouTube oder in der ZDF-Heute-App. Die Links findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut.